Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
Mats ist heute mit mir am Start und wir haben ein ordentliches Programm vor der Brust. Darum würde ich sagen, schön, dass du bei mir bist, Mats, und wir starten direkt rein, oder?
Sehr gerne. Zurück aus dem TV-Studio, frisch rein hier in den Podcast.
Sehr gut, dann starten wir direkt mal mit einem kurzen Recap zum Afrika Cup, denn da gibt es doch die ein oder andere spannende Entwicklung. Kap Verde überrascht beispielsweise mit 2 Siegen in Gruppe B, dahinter Ägypten mit 2 Punkten und Ghana mit 1 Punkt. Algerien tut sich in seiner Gruppe schwer, die haben Angola, Burkina Faso und Mauretanien in der Gruppe, bisher aber nur 2 Punkte und damit den dritten Platz inne. Mali führt die Gruppe E vor Südafrika an, überraschend liegt Tunesien da aber nur auf dem letzten Rang mit 1 Punkt, während der dritte Platz an Namibia geht. Die haben nämlich gegen Tunesien gewinnen können. Das sind auf jeden Fall spannende Voraussetzungen für den letzten Spieltag, oder?
Definitiv. Also an der Stelle ja gerne mal reinhören in unsere Podcast-Episode zum AFCON 2024, wo wir ja auch über das Turnier sehr intensiv gesprochen haben und ja, bin froh, dass sich das mit Mali ganz gut entwickelt, was ich ja auch prophezeit habe, dass die sehr weit kommen können im Turnier. Und du hast sie angesprochen, einige Teams mit extremen Problemen, auch Gastgeber, Elfenbeinküste, auch bei weitem noch nicht durch, haben jetzt ja noch Äquatorialguinea, wo sie eigentlich zumindest einen Punkt holen sollten, um mindestens mal als Gruppendritter noch weiterzukommen. Und ich glaube, dieser Platz 3 kann dann noch einige Teams retten. Tunesien, Algerien, Kamerun, Ghana und eben Elfenbeinküste, ja alle momentan nicht vorgesehen für die nächste Runde. Aber wie gesagt, Platz 3 wird da einige retten. Ein, zwei Teams werden aber trotzdem rausgehen. Und ich finde, man sieht generell sehr, sehr enge Gruppen, sehr enge Spiele, so ähnlich wie wir es auch schon uns gedacht haben. Und ja, einen sehr spannenden dritten Spieltag jetzt auch mit einer kleinen Konferenz, die es dann immer gibt.
Bundesliga.
Das erste Mal seit 2008 schlägt Werder wieder den FC Bayern. Werder konzentrierte sich dabei vor allem aufs Verteidigen und machte seine Sache da relativ gut. Nadelstiche setzte das Team von der Weser immer wieder über Justin Ginmar und Nick Woltemade, die durch die Sperre von Duxch und das Transfer-Hickhack um Raphael Boré das Sturmduo gaben. In der 25. Minute trafen Ginmar dann nach einem Konter zur vermeintlichen Führung, die aber wegen eines Foulspiels zuvor vom VAR einkassiert wurde. Nach der Pause war Bayern dann stärker, aber Mitchell Weiser traf nach einem Solo zum 0:1. Bayern spielte sich dann in der Bremer Hälfte fest, aber die Bremer hatten immer wieder einen Fuß dazwischen oder konnten sich auf Michael Zetterer verlassen, der in seiner Geburtsstadt dann auch den ersten Bremer Sieg nach langer Zeit festgehalten hat.
Ja, 65 Spiele in Folge hat ja Bayern in Heimspielen immer getroffen und jetzt gegen Werder tatsächlich nicht. Unfassbare Statistik, haben wir erst kürzlich auch diesen Rekord gebrochen aus der Zeit von Franz Beckenbauer, der leider verstorben ist. Ja, insgesamt Bayern eigentlich mit sehr vielen, sehr guten Werten oft in die Box reingekommen. 93% der progressiven Pässe sind auch angekommen beim Mitspieler. Unfassbare Werte, also gerade beim Linienüberspielen immer wieder stark gewesen. Aber so richtig hinter die Abwehr sind sie nicht gekommen, was sich dann auch daran zeigt, dass gerade die Chancenqualität sehr, sehr niedrig war. Also hatten nur 2 Schüsse mit einem Expected Goals Wert von über 0,2 und die waren auch beide in dieser Range zwischen 0,2 und 0,3, also auch jetzt nicht besonders groß. Wenige Großchancen folglich, bei 18 Schussversuchen insgesamt nur 1,5 Expected Goals erzielt. Das bedeutet, pro Schuss lag der Wert bei 8% Torwahrscheinlichkeit, was halt wirklich wahnsinnig wenig ist. Sehr viele Distanzabschlüsse auch und insofern, ja, vor allem diese Chancenqualität bei Bayern jetzt ein Problem gewesen, weswegen auch dieses Spiel verloren ging. Trotzdem Werder natürlich ein bisschen glücklich mit diesem Abschluss auch von Weiser, hatten selbst jetzt auch nicht die allerbesten Chancen, aber ja, zumindest so weit verteidigt, dass in der Box wenige gute Abschlüsse zugelassen worden sind.
La Liga.
Valencia schlägt Bilbao mit 1:0. Den Treffer des Tages erzielt Hugo Doro nach Vorarbeit von José Gaya. Bilbao nutzt die 61% Ballbesitz am Ende nicht. Mamardaschwili hat alle Schüsse auf sein Tor entschärfen können.
Ja, ganz starke Keeperleistung hier. Georgia, ja, auch bei den Bayern im Gespräch gewesen, vor der Verpflichtung von Daniel Peretz, der im Endeffekt gekommen ist. Generell bei Valencia ganz spannend. Die hatten ja wirklich einige Trainer in den letzten Jahren, doch trotzdem eigentlich fast immer im 4-4-2 gespielt. Mal so in diesem flachen System, was ja heutzutage auch gar nicht allzu viele Mannschaften spielen, jetzt auch unter Ruben Baraja. Genau das System. Hugo Duro hast du angesprochen. Neunter Saisontreffer für ihn, 24 Jahre und noch ein sehr junger Stürmer, sehr mobil. Weicht auch immer wieder auf den Flügel aus, kaum greifbar für die Abwehr gewesen. Und ja, Bilbao trotzdem weiterhin auf Kurs Europa. Die machen es richtig gut mit ihrer ja, sehr eigenwilligen Strategie, nur auf eigene Talente zu setzen, nur auf Spieler aus dem Baskenland. Und man weiß es. Und ja, erst die vierte Saisonniederlage, ein sehr guter Wert und verschmerzbare Niederlage für Bilbao.
Nach der Pleite im Pokal gegen Atletico, die du, Mats, bei Sport Digital als Co-Kommentator begleitet hast, ging es für die Königlichen in der Liga jetzt gegen Almeria weiter. Ein bitterer Start in die Partie für die Königlichen, da Ramazani die Gäste bereits in der ersten Spielminute in Führung bringen konnte. Real musste immer wieder auf das starke Umschaltspiel der Gäste reagieren und stark aufpassen. Edgar legte vor der Pause sogar noch per Traumtor nach, sodass Almeria eine 0:2-Führung mit in die Pause nehmen konnte. Real kam aber druckvoll aus eben dieser und es gab einen fragwürdigen Handelfmeter nach Eingriff des VAR, den nutzte Bellingham dann aber zum Anschlusstreffer. 3 Minuten später war wieder der VAR im Fokus. Der Treffer von Vinicius Junior zählte zunächst wegen Handspiel nicht, wurde dann nach Ansicht der Bilder aber doch gegeben. Und in der 90. plus 9 erzielte Carvajal dann auch noch den viel umjubelten Siegtreffer für Real.
Ja, Almeria natürlich am Schäumen nach diesem Spiel. Sehr, sehr viele Schiedsrichterentscheidungen dabei gewesen. Eine sehr enge Geschichte. Real im Endeffekt mit dem gedrehten Spiel haben da auch wieder mal Mentalität bewiesen nach der Pokalniederlage ja gegen Atletico. Aber ich finde trotzdem die Probleme, die auch dort in dem Spiel schon sehr ja, klar wurden, die haben sich jetzt auch in dem Spiel wieder gezeigt. Also gerade in der Innenverteidigung durch die Ausfälle von Alaba, von Militao ist man da einfach unterbesetzt. Nacho Fernandes auch wieder kein gutes Spiel gezeigt, zur Halbzeit ausgewechselt, genauso wie auch Ferland Mendy als Linksverteidiger, dem er einmal mehr das Vertrauen geschenkt hat auf der Linksverteidigerposition, hat er auch wieder nicht wirklich rechtfertigen können. Also das sind, glaube ich, die beiden Positionen neben dieser klassischen Stürmerposition, wo Real am meisten Bedarf hat, wo man auch nachlegen wird. Spätestens im Sommer sollte das der Fall sein. Real Mittelfeld einmal mehr auch wenig Tiefgang gehabt, was halt auch so ein bisschen das Problem ist in der Kaderplanung. Viele zentrale Spieler, viele Achter, die übers Zentrum kommen, aber selten jetzt auch mal über den Flügel angreifen oder eben ganz vorne mit reinstechen, so wie es Bellingham als einziger macht. Also da vor allem noch Verbesserungsbedarf bei den Königlichen. Und dieses Spiel, genauso wie einige andere am gestrigen Sonntag, absolute Top-Werbung für La Liga gewesen. Fünf Tore ja auch bei Osasuna gegen Mallorca gefallen, davon ein unfassbares Traumtor, was man sich einfach nochmal anschauen sollte. Das ist hier für einen Podcast, glaube ich, schwer, das zu beschreiben. Da unbedingt mal reinschauen in die Highlights. Barça gewinnt 4-2 bei Betis Sevilla, Girona 5-1 gegen Sevilla, also mächtig Tore gefallen und mal wieder die Mannschaften vorne, die auch schon in der gesamten Saison eine wirkliche Topleistung zeigen. Sevilla total im Abstiegskampf jetzt drin, wie schon in der Vorsaison, und Girona macht richtig Spaß. 52 Punkte jetzt, wieder mal sehr überzeugend gewesen, und ich bin echt gespannt, für was es da am Ende der Saison reichen wird.
Serie A.
Monza unterliegt dem Tabellenvorletzten aus Empoli auswärts mit 3:0. Alle 3 Treffer erzielte der Mann des Tages, Simon Zurkowski, und das mit genau 3 Schüssen aufs Tor. Hier ist es mit dem Ballbesitz sogar noch krasser als bei der Partie eben. Monza hatte 72% Ballbesitz bei einer Passquote von 88% und 15 Schüsse. Allerdings gingen davon nur 5 aufs Tor und das konnte auch Empoli vorweisen. Außerdem kamen bei Monza 2 Spieler mit Pessina und Colpani auf zusammen 7 Schlüsselpässe, aber ein Tor sollte dem Team aus Monza trotzdem nicht gelingen.
Nee, ein bisschen wenig zwingend gewesen. Also ist relativ ähnlich auch zu den Bayern, die wir jetzt schon hatten. Empoli auch mit den insgesamt mehr Großchancen. Monza kaum Ideen gehabt jetzt in dem Spiel. Und ja, für Empoli so dann der erste Sieg seit Mitte November, ist auch schon lange, lange her. Sind jetzt wieder auf 2 Punkte an den nicht Abstiegsplätzen dran. Also ganz, ganz wichtiger Sieg. Zurkowski hast du angesprochen, der Pole. Ja, nur ausgeliehen, so wie einige im Kader von Empoli. Unter anderem ja auch Keeper Elia Caprile, der auch ein gutes Spiel gezeigt hat. Aus Neapel gerade ausgeliehen, also generell ein Ausbildungsverein, über den wir recht selten sprechen, die jetzt auch mehr und mehr auf Leihgaben angewiesen sind. Passt ein bisschen schade, spart natürlich viel Geld in Form von Ablösesummen, aber ja, natürlich bekommt man da auch wenig Geld dann für die Spieler, wenn sie sich eben sehr gut entwickeln. Also doch ein eher fragwürdiges Modell. Also für Empoli wird es in dieser Saison nur um den Klassenerhalt gehen. Und ja, der Sieg zumindest mal wieder der richtige Schritt in diese Richtung.
Ligue 1.
Genau genommen sind wir heute im Coupe de France, denn da trafen Bordeaux und Nizza aufeinander. Bordeaux, ehemals ein großer Club in Frankreich, kämpft aktuell in der zweiten französischen Liga gegen den Abstieg, während Nizza eine Etage höher den zweiten Platz belegt. Und das sollten für ein Pokalspiel eigentlich klare Vorzeichen sein. In der 35. Minute ging Nizza dann auch in Führung und erhöhte kurz nach der Pause durch Sansons Elfmeter auf 0:2. Bordeaux kam in der 59. Minute zum Anschlusstreffer, aber nur eine Minute später war es wieder Sanson, der den alten Abstand wiederherstellte. Zwar gelang Bordeaux noch einmal der Anschlusstreffer, aber die Schlussoffensive führte nicht zum gewünschten Erfolg.
Nee, so ist es. Aber ich habe das Spiel auch nicht ohne Grund ausgewählt. Gar nicht mal, weil jetzt das Spiel so wahnsinnig besonders war, sondern natürlich vor allem, um mal kurz über Bordeaux zu sprechen. Meister von 2009, jetzt ja auch im zweiten Jahr schon in der Ligue 2 unterwegs, sehr weit von den Aufstiegsplätzen entfernt. Du hast es beschrieben, 22 Punkte jetzt aus 20 Spielen, 15. in der Tabelle. Nicht besonders positiv, aber. Und jetzt hier ein großes Aber. Viele Statistiken sprechen ganz, ganz klar für die Mannschaft von Albert Riera, der ja auch für die spanische Nationalmannschaft gespielt hat. Haben den besten Expected Goals-Wert der Liga, haben da ein absolutes Top-Pressing-Verhalten, ganz, ganz niedriger PPDA-Wert, sehr viele Steckpässe in ihrem Spiel drin, versuchen schnell umzuschalten nach Ballgewinn. Vieles gelingt richtig gut. Problem: zu wenig Vertikalität, ähnlich wie bei Real Madrid, sehr viele Querpässe. Man schafft es nicht so wirklich in die Tiefe reinzukommen. Man versucht es relativ häufig, spielt häufig dann natürlich auch gegen sehr tiefstehende Gegner. Und vor allem die Chancenverwertung. 12 Tore weniger als nach Expected Goals zeugen da von der deutlichen Sprache. Und ja, in dem Spiel hat man es leider nicht geschafft, im Endeffekt mehr rauszuholen, als vielleicht unbedingt drin ist. Und das zieht sich leider wie ein roter Faden durch die Saison. Also Bordeaux weiterhin ja, im Tal der Tränen, kann man sagen. Ich glaube, da wünschen sich einige Fans auch die Rückkehr in die Ligue 1. Leistung zeigt, wie gesagt, klar in die richtige Richtung. Wenn jetzt die Chancen genutzt werden, dürfte es relativ schnell weiter bergauf gehen.
Wunderbar. Und damit gehen wir rüber zu den Transfers. Benfica sichert sich den 23-jährigen Rechtsaußen Benjamin Rollheiser. Und auch wenn der Name sehr deutsch klingt, kommt der junge Mann aus Argentinien und wird zunächst von Estudiantes ausgeliehen. Im nächsten Sommer greift eine Kaufpflicht über 9,5 Millionen Euro. Was kannst du uns zum jungen Mann mitgeben, Mats?
Ja, sehr viel Spielzeit hat er erhalten bei Estudiantes. Sehr, sehr präsent im rechten Halbraum vor allem, zieht er mit seinem linken Fuß immer wieder nach innen, bekommt andauernd Bälle und schafft es eben auch relativ oft hoch den Ball zu gewinnen, was ja gerade so in Europa in Umschaltsituationen eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft ist, die ja auch gerade aus Afrika oder eben auch Südamerika nicht allzu viele Spieler mitnehmen. Also ein klarer Kreativspieler, trotzdem sehr temporeich, könnte selber noch recht mehr an Torgefahr ausstrahlen, aber für mich schon fast so ein bisschen der junge Di Maria, der nicht so ganz so stark über den Flügel kommt, sondern wie gesagt, ein bisschen mehr über den Halbraum, aber ich glaube, man wird ihn entwickeln wollen. Es wird, denke ich, kein Spieler sein, der jetzt in der Rückrunde einen wahnsinnig hohen Impact hat, aber der mit Sicherheit rangeführt wird, der jetzt schon Einsatzminuten erhält und dann gerade zur neuen Saison dann richtig angreift.
Marseille bedient sich in Norwegen bei Bodø/Glimt und holt den Mittelstürmer Faris Mbanja nach Frankreich. Der 23-jährige Kameruner kostet 8 Millionen Euro Ablöse und konnte in der Conference League 3 Treffer in 6 Spielen erzielen. In der Elite-Serien glänzte er zudem in der vergangenen Saison mit 23 Scorerpunkten in 28 Partien und verpasste nur ein einziges Spiel wegen einer Gelbsperre.
Und auch verrückte Geschichte ja hier, dass er gerade mit dem Kamerun beim Afrika Cup weilt und dann entsprechend auch in der Elfenbeinküste seinen Medizincheck absolviert hat für Marseille. Also quasi ein Wechsel während des Turniers, gar nicht vor Ort gewesen. Insofern auch die klassische obligatorische Trikotpräsentation noch ausstehend bei ihm. Ja, spannender Spieler, hohe Boxpräsenz, klarer Poacher, also ganz klar dieser Zielspieler im Zentrum, ganz durchsetzungsstark mit seinem Körpereinsatz. Und ja, bringt auch einen sehr hohen Prozentsatz seiner Schüsse aufs Tor. Bisschen Schwankungen in der Chancenverwertung. Ist auch einer, der mal die eine oder andere Großchance durchaus vergeben kann, aber gerade mit seiner Körperlichkeit absolut eine Bereicherung und wie ich finde, ein sehr gelungener Transfer für Olympique Marseille.
Brighton schnappt sich einen kleinen Linksverteidiger aus Argentinien. Valentin Barco ist nur 1,70 groß, 19 Jahre alt und kommt von den Boca Juniors nach England. Bei einem Marktwert von 13 Millionen zogen die Seagulls eine Ausstiegsklausel und zahlen nur 9,15 Millionen Euro Ablöse. Ist das ein richtiges Schnäppchen, Mats?
Ja, also erstmal, wenn man auf den Preis blickt, auf jeden Fall ganz ungeachtet der Qualität der Spieler. Man weiß ja inzwischen, dass gerade die Brighton Scouts ja dafür berüchtigt sind, selbst in den absoluten Fernen der Welt noch Spieler zu entdecken, die unterbewertet sind, die aber trotzdem eine große Rolle spielen können. Und bei Barco sehe ich vor allem das Potenzial. Also gerade seine Leistungsdaten wirken noch relativ roh, sehr, sehr mutig im 1 gegen 1, hat auch einige Flanken in seinem Spiel, die aber meistens zu unpräzise sind. Also ein recht geringer Prozentsatz, der dort ankommt, stürzt sich manchmal auch ein bisschen kopflos in viele Zweikämpfe hinein. Aber, und großes Aber bei ihm, über 5 Bälle in die gegnerische Box pro 90 Minuten. Sehr auffälliger Wert, weisen sehr wenige Spieler auf. Selbst offensive Flügelspieler tun sich schwer, auf so einen ähnlichen Wert zu kommen. Und das zeigt schon, dass er dieses Potenzial hat, eben auch gerade als Chancenkreator da auch sehr aktiv zu werden in den kommenden Jahren. Ähnlich wie bei Reus, also glaube ich bei ihm auch, dass er ein bisschen Zeit brauchen wird, dass er nicht allzu schnell schon eine große Rolle spielt für Brighton. Aber ein ganz, ganz spannender Spieler, Valentin Barco, unbedingt mal auf die Watchlist setzen. Und in den nächsten Jahren begutachten den jungen Mann in England.
Und wieder schafft's Lyon in unseren Podcast, diesmal allerdings nicht wegen eines Spiels, sondern mit dem Transfer von Gift Orban. Für 12 Millionen holt man ihn aus Gent und der 21-jährige Nigerianer ist Mittelstürmer und konnte vor allem in der Conference League mit 5 Treffern in 5 Spielen auf sich aufmerksam machen.
Ja, hier muss ich auch wieder ordentlich ausholen. Also er hat ja eine Top-Vorsaison gespielt für den belgischen Erstligisten Gent mit über einem Tor pro 90 Minuten. Über 4 Schüsse hat er da abgegeben. XG wird klar getoppt. In der Luft trotzdem nicht allzu gut gewesen. So, jetzt in der aktuellen Saison, Expected Goals wird fast identisch, ebenfalls bei ungefähr 0,5, was auch wirklich ein sehr guter Wert ist für einen Stürmer, aber viel weniger Tore. Also hier Chancenverwertung klar gesunken, hat dagegen aber auch etwas mehr Dribblings noch in seinem Spiel, generell ja so einige, die er pro 90 Minuten aufweist und sogar noch mehr Ballaktion in der Box. Ganz klar ein mobiler Stürmer, der vor allem über seinen Antritt kommt. Bei Lyon Hauptproblem eigentlich weniger das Sturmzentrum, sondern eher die Flügelposition, wo man eigentlich eher hätte nachlegen müssen, aus meiner Sicht. Kann mir gut vorstellen, dass Gift Orban jetzt auch eher auf den Flügel erstmal rückt. Lacazette ja im Sturmzentrum relativ gesetzt. Links ist Moreira wieder zurückbeordert worden zu Chelsea, hat nicht das gebracht, was man sich erhofft hat, was aber auch absehbar war an der Stelle mal kurz gesagt. Jefinho ebenfalls absoluter Flop bisher gewesen, für viel zu viel Geld geholt worden auf dem linken Flügel. Also gerade die Außenposition weiterhin das große Problem. Und ja, ich vermute, dass Gift Orban eine der beiden Rollen erstmal einnehmen wird, weil er auch einfach zu ähnlich ist zu Lacazette, als dass die beiden im Sturmzentrum wahnsinnig gut harmonieren würden.
Partizan Belgrad verkauft sein Abwehrtalent Mihajlo Ilic an Bologna. 4,5 Millionen Euro lassen sich die Italiener die Dienste des 20-jährigen Serben kosten. In der laufenden Saison absolviert der Dauerbrenner alle 18 Spiele für Partizan und das über die volle Distanz.
Ja, mal auch hier wieder Bologna auf einem guten Weg, sich ähnlich zu etablieren, wie es Brighton gerade macht. Finde ich ähnliche Grundvoraussetzungen, beides so klassische Mittelfeldteams aus der ersten Liga, über Jahre hinweg eigentlich immer irgendwo zwischen Platz 7 und 13 sich eingependelt. Aber gerade bei Bologna sehe ich jetzt auch eine gute Entwicklung, haben viele spannende Spieler in ihrem Kader, haben ihn auch deutlich verjüngt und Ilic ist da das nächste Puzzleteil, der wirklich sehr, sehr stark ist in der Luft. Also hat er nicht nur mit seiner Körpergröße, sondern auch mit seiner Sprungkraft wirklich Vorteile, dort auch viele Kopfballduelle für sich zu entscheiden, hat viele Ballgewinne in seinem Spiel, spielt oft ins letzte Drittel hinein, also ein spannendes Gesamtpaket vom Mann von Partizan. Ob er sofort zur Geltung kommt, auch hier, ähnlich wie bei den vorherigen Transfers, bisschen kritisch. Ich glaube, dass Orban da wahrscheinlich der Einzige ist, neben Mubanya, der sehr viel spielen wird. Ilic, denke ich auch, wird da erstmal eine Backup-Rolle einnehmen, weil da doch ein paar Arrivierte gerade auf dem Feld stehen, die auch alle fit sind. Aber trotzdem gerade für die Zukunft ein sehr spannender Mann.
Und zum Schluss haben wir euch noch einen Verlierer der Woche mitgebracht und das ist Hellas Verona. Am Wochenende unterlag das Team der Roma mit 2:1 und liegt aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz. Zudem verlor man in den vergangenen Wochen mit Ngonge, Hien und Doig jetzt 3 wichtige Spieler.
Ja, kaum zu ersetzende Qualität, also sehr, sehr bitter. Gerade mit ja, allen 3 Spielern ja auch Spieler an Ligakonkurrenten verloren, muss man ja auch dazu sagen. Hin ja nach Bergamo gewechselt, Josh Doig jetzt nach Sassuolo für 6 Millionen, also unter Marktwert sogar, und Ngonge nach Neapel. Der Belgier, der im Sturm ja sowohl Stürmer als auch Flügelstürmer spielen kann, übrigens wäre er auch eine gute Option für Lyon gewesen. Hätte man sich vielleicht auch mal mit beschäftigen können, gerade auch französischsprachig. Ja, also kaum zu ersetzende Qualität, alle auf einen Schlag jetzt verloren. Und das liegt vor allem an Ermittlungen, die gerade stattfinden gegen Maurizio Setti, dem Clubbesitzer von Hellas Verona, der ja, gegen den ermittelt wird in Sachen Betrug und Steuerhinterziehung. Und insofern wurden auch einige Anteile an Hellas Verona quasi beschlagnahmt, wenn man so möchte. Also Verona gerade sehr auf Geld angewiesen, wissen nicht so wirklich, wie es weitergeht. Punktabzug droht ebenfalls. Also es kann auch eine sehr, sehr schwierige Saison werden für Hellas. Und ja, ein paar mehr Insights über die Serie A und ihre Geschichten, die wird es auch jetzt demnächst bei uns geben. In der zweiten Februarwoche ist ein Podcast angesetzt mit einem externen Gast, wo wir über die Serie A sprechen. Also da könnt ihr euch gerne schon mal drauf freuen. Wenn die Transferperiode beendet ist, legen wir da mal wieder los und produzieren was Frisches aus dem Calcio.
Das klingt auch wunderbar. Und damit würde ich sagen, habt eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Macht's gut, bis dahin.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche. Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.